meiner Kenntnis ist das sofort.
Und die Mauer wird fallen, 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 fallen.
Alle Jahre wieder, zwischen dem 3. Oktober und dem 9. November, finden sie statt. Die Ossi-Wochen. Dokus, Porträts, Reportagen auf allen Kanälen. Dann wird wieder viel erinnert. Es geht um Herkunft, Transformation, um das große Projekt Einheit. Und alle versichern einander, wir sind zwar noch nicht am Ziel, aber doch auf dem Weg. Auch im Westen bekommt man in diesen Wochen eine Portion Ostdeutschland frei Haus geliefert.
Vom Symbol der Teilung zum Symbol der Einheit, der Brocken im Harz.
Beschwingt und auf Plattdeutsch, so wurden hunderte Gäste in Schwerin bei den Feierlichkeiten zum Tag der deutschen Einheit begrüßt.
Die stürmische Zeit der Wende, über sie wurde auch in Halle gesprochen.
Einmal im Jahr. Danach ist wieder Ruhe. Nur im Osten, da geht es weiter. Weil die Geschichten nicht einfach verschwinden. Der Mensch ist ein erinnerndes Wesen. Wir erzählen uns Geschichten über Herkunft und Prägung, auch um uns selbst zu begreifen. Doch was, wenn diese Orte verschwunden sind? Ich bin Anna Thalbach und das ist DNA des Ostens Folge 3. Was ist Ostdeutsch? Diesen Podcast hört ihr werbefrei und kostenlos in der ARD Audiothek. Heute fragen wir, gibt es so etwas wie eine ostdeutsche Identität? Und wenn ja, wie viele? Und was bedeutet diese Identität im Jahr 2025?
Ich sehe mich mittlerweile vor allem auch deswegen als Ostdeutscher, weil ich nicht möchte, dass dieses Label immer und immer weiter von Rechtsextremen und Neonazis vereinnahmt wird. Also ich finde es einfach unsäglich schlimm, wenn Neonazis auf Demonstrationen stehen und dort im Chor Ost-Ost-Ostdeutschland rufen.
Das sagt Jakob Springfeld, 23, Klimaaktivist und Autor, Sohn einer ostdeutschen Mutter und eines westdeutschen Vaters. Für ihn ist Ostdeutschsein kein Gefühl, sondern ein politisches Statement. Eines, das er sich nicht nehmen lassen will. Geboren wurde er 2002, also über ein Jahrzehnt nach der Wende. Aber Ostdeutsch zu sein, das ist auch für viele Nachwendegeborene immer noch ein wichtiger Teil ihrer Persönlichkeit. Hätte man vielleicht 1990 nicht erwartet, ist aber so. Beginnen wir mit der Frage, woher es eigentlich kommt, dieses Gefühl, Ostdeutsche bzw. Ostdeutscher zu sein. Offenbar nicht aus der DDR, sagt Kerstin Decker.
Also wir haben uns nicht als DDR-Bürger verstanden. Natürlich auch nicht, also Ostdeutsche wäre überhaupt gar kein Wort gewesen. Aber natürlich auch nicht als Gesamtdeutsche oder mit irgendeiner Betonung auf dem Deutschsein, all das nicht. Ich würde mal sagen, ich glaube, ich bin damals so meinem Selbstverständnis nach eher eine nicht reisende Weltbürgerin gewesen.
Kerstin Decker ist Journalistin. Als nicht reisende Weltbürgerin lebte sie in einem Kosmos, der mit territorialer oder nationaler Identität wenig zu tun hatte. Vielleicht ist auch das etwas, das viele Menschen im Osten prägt. Die Fähigkeit, mit Zwischentönen ein Regime zu hinterfragen, Widersprüche zu ertragen. Jakob Hein, Schriftsteller und Arzt, sah sich lange ebenfalls nicht als Ostdeutscher. Denn, so erinnert er sich, DDR-Bürger, das war ein Schimpfwort.
Das waren die Vollidioten, die das so für sich akzeptiert haben. Also wenn ich heute sitze und sage, ja, ich identifiziere mich vielleicht eben auch als Ostdeutscher, fühlt sich das schon auch eher wie eine Niederlage an.
Niederlage, besiegt werden. Dieses Gefühl teilen viele. Gerade die, die in der DDR sozialisiert wurden. Bevor wir jedoch in diese Geschichten eintauchen, ein wichtiger Hinweis. Wenn wir in dieser Folge von ostdeutscher Identität sprechen, dann geht es nicht um Folklore, nicht um Zweitakter, Soljanka und Kräppelchen. Nicht Popkultur, nicht Ostalgie. Es geht um Erfahrungen, die Menschen teilen und die sie bis heute prägen. Das schließt eine klare Haltung nicht aus. Die DDR war eine Diktatur, die ihre Bürger bevormundete und bespitzelte. Und doch war sie auch der Ort, an dem Menschen liebten, lachten und lebten. Anna Kaminski beschreibt, wie dieser differenzierte Blick vor allem im Westen oft fehlte. Dort, so sagte sie, dominierten zwei Bilder. Die DDR als verklärter antikapitalistischer Sehnsuchtsort auf der einen und die verteufelte Diktatur auf der anderen Seite.
Also auch so sicher naiv und mit gutem Willen gestellte Fragen so nach dem Motto, ja, ihr habt euch ja nie getraut zu lachen und ihr habt ja immer noch geflüstert, weil ihr so viel Angst hattet und wo man immer dachte, nee, wir hatten auch ein normales Leben und das hatten wir nicht wegen dieser politischen Verhältnisse, sondern trotz und gegen die politischen Verhältnisse. Wir haben jeder versucht, das Beste aus seinem Leben zu machen und das haben eigentlich würde ich mal sagen, alle Menschen, die in der DDR gezwungen waren zu leben, halt auch gemacht.
Man muss sich das immer wieder klar machen. Der Graben zwischen Ost und West war kein regionaler wie der zwischen einem Bayern und einem Thüringer. Es war der Graben zwischen zwei unterschiedlichen Gesellschaftssystemen. Ost und West haben eine eigene Erfahrungswelt geschaffen. Und genau deswegen ist es richtig, nach den eigenen Prägungen zu fragen. Etwa der Sinn für Komik. Ein Humor, der oft aus dem Mangel und den Absurditäten des Alltags entstand. Und wenn wir schon beim Lachen sind. Was haben eine Konsumverkäuferin und ein Kosmonaut gemeinsam? Beide kennen den leeren Raum. Diesen oder ähnliche Witze über die Mangelwirtschaft kennen viele im Osten. Während im Westen die Regale voll waren, waren sie im Osten oft leer. Das kann negativ gesehen werden, ganz nach dem Motto »die Armen da drüben« oder ins Positive gewendet werden. Denn so entstand eine regelrechte Selbstbauwirtschaft lange vor Pinterest, Do-it-yourself-Bewegung und Etsy. Rasenmäher, Traktoren oder Wohnanhänger, scheinbar alles wurde selbst gebaut. Der frühere Gewerkschafter Klaus Wieselski setzt diese Fähigkeit in den globalen Rahmen.
Ich habe Handwerker erlebt, die konnten aus dem Eimer Gülle einen Goldbarren bauen. Die hatten einfach was drauf, weil es gab wenig bis nichts. Heute schauen Sie sich mal bestimmte Handwerksberufe an. Die sind zu Monteuren degradiert worden. Die schrauben nur noch zusammen nach Bedienungsanleitung. Und wenn irgendein Teil fehlt, holen wir vom anderen Ende der Welt womöglich ein Ersatzteil oder wir sind erstmal nie in der Lage, das Ding zum Laufen zu bringen. Und diese Fähigkeiten, die da sind, dass die zurückgedrängt worden sind, halte ich für einen großen Fehler.
In der Mangelwirtschaft ersetzen Tauschgeschäfte die Marktwirtschaft. Und daraus entwickelte sich ein Gemeinschaftsgefühl. So beschreibt das Tobias Künzel. Künzel, der als Teil der Popgruppe Die Prinzen gesamtdeutsch bekannt wurde und dadurch auch ein Stück weit das Bild vom Osten mitgeprägt hat.
Das hat mich natürlich geprägt. So ein Gemeinschaftsgefühl, wird ja gern Mangelwirtschaft genannt, aber es gab halt nicht alles immer zu ihrer Zeit. Natürlich gab es alles, aber es war alles komisch verteilt. Irgendjemand hatte immer das, was du gerade gebraucht hast und dafür hattest du was der gebraucht hat. Man hat sich da gegenseitig mehr unter die Arme gegriffen. Also es gibt da so einen Vergleich für mich, wenn du Leute triffst in Westdeutschland, die die Firma ihrer Eltern übernommen haben, die erzählen, oh ja, weltweit, wir haben es gerade mit Indonesien haben wir Verträge hier. Es sieht gut aus, dass wir auch in die Staaten exportieren. Und wenn du so ostdeutsche Leute triffst, die sagen, naja, wir haben die von den Eltern die Firma übernommen und na, wir hoffen, dass es gut läuft und na, wir sind ja auch fleißig und ja, wir hoffen es besser. Also es ist eine andere Herangehensweise.
Ein Blick von unten gegen einen Blick von oben. Liegt hier vielleicht einer der verborgenen Schlüssel zum Verständnis ostdeutscher Biografien? Diese Haltung, die Tobias Künzel beschreibt, nicht gleich nach den Sternen zu greifen, sondern erstmal ein solides Fundament zu bauen. Ist das Demut? Fragt Künzel in den Raum. Andere sagen, hier ging's nicht um Gemeinschaft, sondern schlicht um Kumpanei. Künzel lässt das nicht gelten.
Kumpanei ist ja, wenn du versuchst, als kleine Gruppe gegen irgendwas zu arbeiten oder Handel zu treiben. Handel, das gab's auch. Da gab's auch Leute, so Schlitzohren, die dann angefangen haben, Videorekorder zu verkaufen und sowas. Das ist okay, aber das meine ich ja nicht. Ich meine den normalen Alltag, wenn die junge Frau von gegenüber schwanger ist und du hast gerade irgendwie Apfelsinen bekommen im Laden, dann hast du halt geklingelt und gesagt, ja, ist meine Apfelsine, ist gut für dich. So, und das hat damit Kumpanei gar nichts zu tun.
Zusammenhalt war also kein Wettbewerb, sondern eine Art sozialer Festung, auch gegen den Staat. Den innersten Ring bildete die Familie, dann kamen Freunde, Nachbarn, enge Kolleginnen. Menschen, auf die man sich verlassen konnte. Manchmal war auch das eine Illusion, wie Stasi-Akten später zeigen sollten. Der Graben zur Debatte verläuft oft an dieser Stelle. Die einen wollen sich diese Erinnerungen nicht kaputtreden lassen und die anderen, die sagen, wir haben in dieser Diktatur gelitten, in Bautzen, Hohenschönhausen, in Heim und als Bausoldaten. Auch ein Teil der Identität. Das schwierige Ringen um Wahrheit. Und es geht um die Anerkennung beider Seiten. Okay. Wir haben einige Aspekte und Erfahrungen beschrieben, die Menschen im Osten miteinander teilen. Die im Westen nicht zum kollektiven Erfahrungsschatz gehören, doch all diese geteilten Erfahrungen, der Humor, die Improvisationskunst, das Misstrauen gegen das Offizielle, hatten vor 1989 keinen gemeinsamen Namen. Sie waren einfach nur Leben. Zu einer ostdeutschen Eigenschaft wurden sie erst, als die Menschen auf eine andere Gesellschaft trafen. Und zwar mit voller Wucht. Der Spiegel schreibt im Februar 1990:
Wieso kommen die noch?
In Westdeutschland kocht Hass auf die DDR-Übersiedler hoch. Die Staatenwechsler werden zunehmend als Konkurrenten auf dem Arbeitsmarkt und Wohnungsmarkt betrachtet. Vor allem in den Fluren der westdeutschen Sozialämter entlädt sich der Zorn auf die Zuzügler. Ein Beamter: Wir sind froh, wenn das Mobiliar heil bleibt.
Kurz nach der Wiedervereinigung war es mit der Euphorie im Westen also wieder vorbei. Was war geschehen? Über die Bilder und Schlagzeilen haben wir schon in der letzten Folge gesprochen. Jetzt geht es um die Menschen. Die DDR verschwand über Nacht. Aber ihre Menschen blieben und mussten sich neu erfinden. Im Jobcenter, im Bewerbungsgespräch, in einer Gesellschaft, die ihnen erklärte, wie Demokratie funktioniert. Statt Mansplaining, Westsplaining, könnte man sagen. Und während die Eltern ihre biografischen Scherben zusammenkehrten, traf die neue Welt auf eine jüngere Generation. In einem empfindlichen Moment. Teenager auf der Suche nach Orientierung. Doch die Erwachsenen können sie nicht geben. Die Lehrer, die Eltern, alle selbst im freien Fall. Und draußen vor der Tür der Wilde Westen. Annika Pinske war in den 90ern eine Teenagerin. Der Ausnahmezustand als Normalzustand.
Obwohl es sehr orientierungslos war, die Eltern alle arbeitslos. Macht man Abitur, macht man kein Abitur. Das hätte mir niemand sagen können in meiner Familie so richtig, weil alle so mit sich beschäftigt waren und eben mehr versucht haben, so würdevoll wie möglich durch diese Zeit zu kommen.
Rückblickend beschreibt Annika Pinske das als ziemlich kräftezehrend.
Und man merkt ja auch jetzt, dass meine Generation sich da extrem viel mit beschäftigt, weil ich glaube, dass die Elterngeneration das natürlich gar nicht so reflektieren konnte, wir auch. Ich glaube, die waren sehr am Machen und sich orientieren. Und jetzt merken wir so ein bisschen, was noch aufzuarbeiten ist. So.
In der Jugend ist keine Zeit fürs Anhalten. Aufarbeiten ist was für Erwachsene. Jetzt zählen der erste Kuss, die erste Party, Reisen. Das ist die andere Seite. Plötzlich steht die ganze Welt offen. Ostdeutsch waren sie nicht, sie waren jung. Aber dann merkten sie, dass ihre Biografien, ihre Abschlüsse, ihre Art nicht viel galten. Und plötzlich war da dieses Wort Ostdeutsch. Zuerst wie eine Fußnote, dann wie ein Etikett, dann wie ein Stempel. Ostdeutsch. Sabine Rennefanz wächst in Brandenburg auf. Als die Mauer fällt, ist sie 15 Jahre alt. Sie studiert in Berlin und dann in Hamburg.
Ich bin ja eigentlich erst so zur Ostdeutschen in Hamburg geworden. Also nach der Wiedervereinigung dachte ich, ja, wir sind jetzt halt alle Deutsche und jetzt gucken wir mal, wie wir zusammenkommen.
Doch irgendwie kamen da Lebenswelten zusammen, die nicht passten. Denn es sind diese kleinen Sticheleien und die großen Diffamierungen, die nicht aufhören wollen. Schublade auf, Ostdeutschland rein.
Und dann habe ich so auch schon auch so diese Stigmatisierung erlebt, ja, aus dem Osten. Und es war natürlich alles anders. Und zwar nicht im positiven Sinne anders, sondern anders im Sinne von defizitär, negativ, Unrechtsstaat, Diktatur, Stasi. Hattet ihr genug zu essen? Waren eure Autos kaputt? Waren deine Eltern bei der Stasi? Und ich habe das als sehr unangenehm empfunden und habe mich dafür auch sehr geschämt. Und habe dann ja auch immer mal wieder gesagt, dass ich nicht aus dem Osten komme. Und habe mir meinen Dialekt abtrainiert, wie ja ganz viele Leute. Also wenn wir über diese Fragen sprechen, müssen wir sehr viel über Scham sprechen.
Scham, sagt die Psychologie, ist eine soziale Emotion. Sie entsteht, wenn Menschen sich mit dem Blick anderer identifizieren und abgewertet sehen. Scham ist das Wissen, dass man gesehen wurde, aber nicht so, wie man gesehen werden wollte. In Ostdeutschland brannte sich diese Erfahrung als stille, fortdauernde Kränkung ein. Eine Abwehrreaktion auf die gefühlte Deutungshoheit des Westens. Doch in dieser Demontage steckt nicht nur Verlust, sondern auch der Zwang, die eigene Identität neu und als Erzählung zu begreifen. Der Soziologe Daniel Kubiak hat sich in seiner Dissertation genau damit befasst.
Identität ist dynamisch. Also Identität kann sich eben auch im Lebenslauf verändern. Es gab sehr lange die Vorstellung, dass Identität etwas ist, was man bis man 19 ist, ausgebildet hat. Dann ist man, wer man ist. Und eigentlich sagen moderne Identitätstheorien, dass das ein Leben lang man sich sozusagen dynamisch entwickelt, auch in seinen Positionierungen.
Um Identität wird gefeilscht wie auf dem Basar. Es wird verhandelt. Anerkennung hier, Zuschreibung dort. Der Osten ist nicht einfach ein geografischer Raum. Er besteht aus Erinnerungsschichten, die weitergetragen werden mit Fotos bei Familienfeiern. So war das damals. Es ist eine Versicherung, um eine Gemeinschaft zu festigen. Und so entsteht für die Nachwendegeneration Identität nicht aus direkter Erinnerung. Sie ist ein erzählter und geerbter Erfahrungshorizont. Maja Zaubitzer wird 2008, also fast 20 Jahre nach den Montagsdemos, geboren. Maja versteckt sich nicht. Sie war Schülersprecherin, saß bei Markus Lanz in der Talkshow und setzt sich für Bildungsgerechtigkeit ein. Welche Identität verspürt sie?
Ich würde sagen, als Europäerin und oder Deutsche, auf jeden Fall nicht als Ostdeutsche und auch gar nicht regional verankert, einfach weil ich ja nach der 5. Klasse dann umgezogen bin. Das heißt, es ist irgendwie für mich, ist zu Hause sehr viel mehr nah an Menschen gebunden und insofern definiert, wo ich mich wohlfühle.
Majas Haltung steht exemplarisch für viele, die nach 1990 geboren wurden. Die alten Grenzen sind aufgehoben, die Herkunft nicht mehr scharf umrissen. Identität ist vielschichtig. Und doch bleibt der Osten als kultureller Resonanzraum spürbar, als Gefühl von Differenz, als strukturelles Ungleichgewicht, als Wiederholung in Erzählungen. Dieses Erbe kann nicht ausgeschlagen werden, weil dieser Osten allgegenwärtig ist und sich Geschichte, auch die von 40 Jahren Diktatur und Misswirtschaft, nicht abschütteln lässt.
Wir sehen ja nach wie vor, dass der Osten auch nicht ganz abgeholt ist und immer noch auch gerade zum Beispiel industriell und so hinterherhinkt. Und das ist was, was die Leute, glaube ich, ganz klar merken, was natürlich aus der Ursprungsvergangenheit der DDR fußt. Und ich glaube, gerade dadurch kommt dieses Stigma, dass wir nach wie vor diese Trennung zwischen Ost und West haben.
Zwar blühen hier und da die Landschaften, und längst sind viele Fassaden aufgehübscht in den Metropolen. Ja, und es ist richtig, dass manche Regionen im Westen heute eher dem Osten von 1989 gleichen, weil sie in die Jahre gekommen sind. Doch Studien zeigen klar, hier in den neuen Bundesländern ist vieles noch anders, ungleicher verteilt. Ostdeutsche Haushalte haben nur halb so viel Vermögen wie die in den alten Bundesländern. Ein Fünftel der Menschen arbeitet im Niedriglohnsektor. Das sind noch immer leise, unausgesprochene Kränkungen. Die leisen Kränkungen kennt auch Nhi Lê gut. In Thüringen geboren, in einer vietnamesisch-deutschen Familie aufgewachsen und fest verwurzelt im Osten.
Ich dachte, wir sind doch wieder vereinigt.
So wie Nhi Lê denken viele, im Osten wie im Westen. Und wollen einen Schlussstrich unter die Debatten um den Osten. Ein Ende, wo manche erst den Mut aufbringen, sich Fragen zu stellen.
Und dieses Bewusstsein zu sagen, ich bin Ostdeutsche, das hat sich dann eben erst so mit der Zeit entwickelt, je mehr ich mich auch mit meiner Identität befasst habe. Ich habe dann das auf jeden Fall für mich angeeignet, zu sagen, ich bin Ostdeutsche und stehe dazu ja auch und finde es auch total okay zu sagen, ich bin eben Ossi.
Lange Spottbegriff, jetzt Kampfansage. Für viele ist diese Aneignung ein Akt der Selbstermächtigung. Dass jemand gleichzeitig Ostdeutsch und zum Beispiel eine Migrationsgeschichte haben konnte, kam in dieser Schablone kaum vor. Für Nhi Lê war Ostdeutsch nicht deckungsgleich mit Weiß oder Biodeutsch. Als vietnamesische Frau in Ostdeutschland erfährt sie, wie Migrationserfahrungen mit regionalen Zuschreibungen kollidieren.
Weil ich weiß, meine Migrationsgeschichte oder die meiner Eltern, die ist so spezifisch Ostdeutsch, da passt auch gut zusammen zu sagen, ich bin Viet-Ostdeutsche.
Ihre Antwort auf die Zuschreibungen? Aneignung statt Verleugnung. Viet-Ostdeutsch nennt sie sich. Eine Identität, die die Brüche und die Ausgrenzung nicht leugnet, sondern zusammenführt. Gleichsein im Anderssein. Für diese jungen Menschen ist die DDR ein Erbe. Es ist ein Erbe, das sie antreten, auch wenn sie es nicht aktiv gewählt haben. Und manchmal wird dieser Stempel zu einem Kampfplatz, auf dem Identität neu verhandelt wird. Hanna Abdullah, geboren im Jahr 2000, spürt diesen Stempel im Alltag. Sie hat gelernt, in Kategorien von Ost und West zu denken. Eine Prägung, die tief in ihrer Familie verwurzelt ist. Sie nimmt wahr, dass die Menschen im Osten anders für ein kapitalistisches System und dessen Konkurrenzdenken geformt wurden. Ein harter Übergang für jene, die Ellbogen ausfahren, nicht ein Leben lang geübt haben.
Also meine Mutter kommt aus einem kleinen Dorf in Mansfeld-Südharz, das heißt Mittelhausen. Ich bin Ossi. Also ich glaube, so in einem kapitalistischen System existieren und dieses extreme Konkurrenzdenken, glaube ich schon, dass ostdeutsche Menschen da anders geprägt sind als westdeutsche. Also ich glaube schon, dass ostdeutsche Menschen auch sehr gestruggelt haben nach der Wiedervereinigung. Dann auf einmal in der freien Marktwirtschaft mit Menschen konkurrieren zu müssen, die das ja ihr ganzes Leben gelernt haben, über Leichen gehen, um jeden Preis erfolgreich zu sein und so weiter.
Manchmal aber muss man das Etikett nicht nur tragen, sondern bewusst verteidigen. Jakob Springfeld, Jahrgang 2002, hat sich entschieden, die Zuschreibung Ostdeutsch zurückzuerobern. Er sieht sich bewusst als Ostdeutscher, um zu verhindern, dass das Label von Extremisten vereinnahmt wird. Ein Akt der Rückeroberung im Diskursraum. Ostdeutsch, das soll nicht mehr nur die Projektionsfläche für westdeutsche Ressentiments sein oder als Ausrede, dass sich manche nicht mit den eigenen Problemen auseinandersetzen müssen, denn es gibt ihn ja. Den Problemfall Osten, den Sündenbock. Auch dafür sind Projektionen gut. Seine eigenen Fehler auszulagern. Wenn sich der Westen dieser Verantwortung stellt und aus der Dominanz einer Perspektive Neugier wird, dann könnte es klappen. Mit der Einheit in der Vielfalt. Verantwortung und echtes Interesse auf der einen und Selbstbewusstsein auf der anderen. Noch einmal die Journalistin Kerstin Decker.
Natürlich bin ich eine Ostdeutsche und ich muss sagen, ich habe nie verstanden, warum sich DDR-Bürger für ihre Vergangenheit und für ihr Ostdeutschsein geschämt haben oder auch versucht haben, das zu verbergen. Ich begreife das als durchaus als ein Reichtum. Das ist ein Erfahrungsvorsprung, den meine Generation hat, diesen Wechsel eines Systems erlebt zu haben.
Die DNA des Ostens und ostdeutsche Identität sind komplex, vielschichtig. Sie lädt ein zum Nachdenken, ohne einfache Antworten zu geben. Sie zeigt, Ostdeutsch zu sein ist kein Kontinuum, eher ein inneres Ringen, das nie ganz aufhört. Und das ist vielleicht das Menschlichste überhaupt. Zwischen Scham und Stolz, Zuschreibung und Selbstermächtigung liegt ein Raum, den man nicht mehr Zone nennt, sondern Zuhause oder Ich. Damit sind wir am Ende dieser Episode angekommen. Wenn euch dieser Podcast gefällt, empfehlt uns gern weiter und lasst ein paar Sterne da. In der nächsten Episode schauen wir auf ein weiteres Klischee, das vom faulen Ossi. Was steckt dahinter? Und was sagt es über Arbeit, Anerkennung und Stolz im Osten aus? All das in der nächsten Episode. DNA des Ostens ist ein Podcast der Hofe Richter und Jacobs GmbH im Auftrag des Mitteldeutschen Rundfunks. Die Folgen wurden von Jan Schilling konzipiert und geschrieben. Michael Schönherr hat das Projekt koordiniert. Mario Nikolaus und Mario Timmler sorgten für den guten Ton und Sound. Das Cover wurde von Christoph Rauscher gestaltet. Redaktionell verantwortlich waren Carsten Heller und Matthias Winkelmann. Ich bin Anna Thalbach und bedanke mich fürs Zuhören. Zum Schluss habe ich noch einen ungewöhnlichen Podcast-Tipp für euch. Im Dezember 2002 ist die Kunstwelt in Aufruhr. Zwei Männern ist es gelungen, Van Gogh-Gemälde aus dem berühmten Amsterdamer Museum zu stehlen. Wie haben sie das gemacht? Und was haben sie damit vor? Mehr als 20 Jahre später gibt einer der Täter ganz besondere Einblicke in seinen Einbruch, der die Kunstwelt in Atem gehalten hat. Jetzt in der neuen Folge von ARD Crime Time. Den Link zur Folge in der ARD Audiothek gibt's in unseren Shownotes.